Moin Lukas.
Ciao Lutz, buongiorno.
Buongiorno ist das richtige Wort. Ich erwische dich, glaube ich, immer noch in Italien, oder?
Ich bewege mich hier nicht weg.
Ja, du hast es gut. Hier ist nämlich jetzt der Herbst. Ich hatte mich ja über das Wetter beschwert. Hier ist der Herbst jetzt richtig eingebrochen mit deiner kompletten Gnadenlosigkeit. Und ich möchte schon wieder komplett zurückrudern, wie Friedrich Merz in seinen besten Zeiten, wenn er mal wieder irgendeine Scheiße verzapft hat und wieder zurückrudern muss. So möchte ich das auch zu dieser Aussage über das Wetter. Aber lass uns da nicht zu viel Zeit mit verlieren. Denn Folge 44 ist natürlich wieder vollgepackt mit Fußball und das ist schön, das mögen wir. Und wir haben heute endlich mal wieder eine Rubrik am Start. Das lassen wir einfach genauso drin. Was machen wir heute noch?
Klassischerweise natürlich 3 aus 9, das heißt wieder mal 3 Partien aus dem Bundesliga-Alltag. Und dann gucken wir mal, ob noch irgendwas Erwähnenswertes in der Fußballwoche passiert ist in Europa oder weltweit.
Ganz bestimmt ist es sogar. Ich habe nämlich gleich nach dem Intro schon mal eine schöne Eröffnungsfrage für dich. Und damit starten wir in Folge 44 der Couch Capitanos. Los geht es. So, und jetzt wirst du dich natürlich fragen, was hat der Junge mir hier schon wieder für eine Frage vorbereitet? In welche Richtung kann es gehen? Ja, du weißt es, es kann in jede Richtung gehen, aber wir sind tatsächlich, nee, ich spoilere das gar nicht erst. Ich sage einfach nur eine Zahl und dann zwei aus der Hüfte geschossene Antworten dazu. Was würdest du damit machen? Und was glaubst du, woher habe ich diese Zahl? Okay, die Zahl ist 175 Millionen Euro.
Transfersumme. Und ich würde,
was ich damit. Das ist schon mal nicht korrekt.
Okay. Keiner. Was ich damit machen würde. So viel Geld könnte ich gar nicht ausgeben. Ich würde es mit meinen Freunden teilen.
Geil, weil da gehöre ich zu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich würde auch davon profitieren. Das ist schon mal gut. Es geht tatsächlich um den Verdienst des Spielers, der schon damals in der Bettwäsche vom, ich weiß gar nicht, FC Shanghai oder ich weiß nicht, wie dieser Verein überhaupt richtig heißt, geschlafen hat. Oscar, 7 Jahre China stehen mittlerweile zu Buche und eine verdiente Summe von 175 Millionen Euro in dieser Zeit. Und ich würde sagen, der Wechsel hat sich zumindest finanziell gelohnt. Fußballerisch würde ich das nicht so benennen, sondern würde sagen, die Karriere hat er einfach aufgegeben. Aber gut, 175 Millionen Euro in 7 Jahren, ich würde sagen, das ist ein ganz guter Kurs.
Du, also es gibt wahrscheinlich nicht wenige, die sagen, das ist in Ordnung. Aber krass, den Typen habe ich komplett vergessen. Und das, obwohl Oscar ja als eins der größten Talente Brasiliens galt, was will man da jetzt für eine Form benutzen? Die Vergangenheitsform oder Präsens? Ich weiß es nicht, aber das ist schon, den habe ich komplett vergessen.
Ja, fußballerisch habe ich in den letzten Jahren wenig von ihm gesehen, aber er hat tatsächlich mehr Tore in K.O.-Phasen von EM und WM als Cristiano Ronaldo, weil der hat, glaube ich, immer noch null. Und Oscar hat ja bekannterweise im Halbfinale gegen Deutschland beim 7:1 den 7:1 Ehrentreffer gemacht. Viele wissen es vielleicht noch, dieses legendäre Spiel im Maracanã, das war der kleine Oscar. Seitdem nicht mehr viel passiert und das wäre meine Eröffnungsfrage.
Wie kommst du da drauf?
Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, ich habe es irgendwo bei Social Media gesehen, Earnings, Oscar in China und dachte, das ist doch mal ein ganz guter Opener, weil den hatte ich bis dahin auch irgendwie relativ stark vergessen, diesen Mann. Und hab gedacht, so, du hast auch die Erfahrung als FC-Fan mit chinesischen Clubs und Anthony Modest, das ist ja auch so eine kleine Posse gewesen. Und dann fand ich das einen ganz guten Opener. Was ist sonst so passiert in der Welt des Fußball? Lass uns doch mal ein bisschen über die zweite Bundesliga sprechen, weil ich habe natürlich große Freude dann, da mal wieder drüber zu sprechen. Und wir haben uns schon kurz dazu ausgetauscht, was dein FC am Wochenende verzapft hat. Und ich bin gar nicht über das Spiel selber gestolpert, in dem ich es mir angeschaut habe, sondern ich bin über eine kleine Instagram-Kachel der Meme-Seite Fums gestoßen, die es mit einem lustigen Meme verpackt haben. Wenn man sieht, wie viele Torschüsse ihr hattet und dann so ein freudiges Bild und wenn man dann das Ergebnis sieht. Und das hat es ganz gut zusammengefasst, weil ohne das Spiel gesehen zu haben, ich würde sagen, das war ein klar sehr dominierendes Spiel vom FC Köln. was aber trotzdem nicht gewonnen werden konnte. Und der erste FC Magdeburg mit einem 2-1-Sieg nach Hause gefahren ist. Vielleicht kannst du das nochmal für uns einordnen.
Wo fange ich an? Ich glaube, ich habe es ja schon geschrieben, während oder nach dem Spiel, komplett absurd. Also wirklich, wir hatten dieses Spiel 90 Minuten pretty much komplett im Griff. Und Magdeburg, also die wissen, glaube ich, heute noch nicht, wie sie das gewonnen haben. Selbst ein Punkt wäre schon ein sehr sonderbares Ereignis gewesen. Aber dass sie das wirklich gewinnen, das liegt nur an uns. Also wir haben, ich glaube, 33, 34, 35 Torschüsse. Und das ist ja häufig eine sehr verfälschende, sehr verwaschene Statistik. In dem Fall kann ich sagen, der Großteil dieser Torschüsse war allererster Güteklasse. Da waren viele Hochkaräter dabei. Und wir haben auch einen guten Ball gespielt offensiv. Zumindest so bis zur 70. Minute, als dann Magdeburg mit dem Ausgleich und dem Führungstreffer auch noch kam. Da ist natürlich dann auch ein Knick reingekommen. Aber selbst da haben wir noch Chancen rausgespielt. Und wir machen die Dinge einfach nicht. Also das ist 100% ja, und unsere eigene Schuld. Wir hätten dieses Spiel 6-0 oder lass es von mir aus 6-2 ausgehen, gewinnen müssen.
Großzügig.
Ja, also, weißt du, ich meine, es kann schon mal passieren, dass dir irgendwie ein Standard reinfällt, so wie beim 1-1.
Ja, gerade in der zweiten Liga.
Ja, das kannst du haben, aber Magdeburg hat offensiv überhaupt nicht stattgefunden und defensiv haben die so unglaublich krasse Fehler gemacht und auch stellenweise wirklich sehr großzügig eingeladen. Also summa summarum, ich verstehe bis jetzt nicht, wie wir dieses Spiel verlieren konnten und nicht gewinnen konnten. Aber gut, was man, wenn man das positiv sehen will, sagen muss und festhalten muss, ist, wir stellen die mit Abstand jüngste Truppe, die der FC jemals gestellt hat im Profifußball. Ich glaube, 5 oder 6 Spieler der Startelf kommen aus der eigenen Nachwuchsarbeit. Darüber hinaus sind es extrem viele junge Burschen, die da ihr Unwesen treiben. Und das sieht in Ordnung aus. Defensiv finde ich uns, dafür, dass wir nicht viel zulassen, kriegen wir zu viele Tore. Also da ist die Ratio nicht gut. Offensiv bin ich zumindest beruhigt, dass wir uns zahlreiche Chancen rausspielen. Also da sind wir auch jetzt über die bisherigen Spiele in der Liga gesehen wirklich gut unterwegs. Aber wir machen noch zu wenig draus. Und ich hoffe einfach, dass das die fehlende Erfahrung ist und dass das langsam kommt im Laufe der Saison.
Ja. Ich glaube auch, dass es mehr wert zu sehen, die Mannschaft ist fußballerisch intakt und erspielt sich diese Chancen überhaupt, weil da gibt es dann mal so ein Spiel, was da sind wir wieder bei der Wahrscheinlichkeit. Von 10 Spielen gewinnt ihr wahrscheinlich 9,5 in der Konstellation. Und dann war aber eben dieses halbe Spiel, was ihr dann einfach nicht gewinnen konntet mit diesen Statistiken, die ihr da hattet. Aber ja, das macht ja Hoffnung, wenn das fußballerisch gut aussieht. Und das saß ja auch zum Beispiel gegen den HSV. Also das sind wahrscheinlich auch eher eins der Kategorie Spiele, dass ihr hättet gewinnen können. Da war es dann so, dass ihr relativ schnell 2-0 hinten lag. Dann ist der Weg natürlich weit gegen eine qualitativ ebenbürtige Mannschaft, wo ich jetzt Magdeburg nicht zwangsläufig dazu zählen würde, was die Besetzung des Kaders angeht. Aber die machen es halt fußballerisch schon seit Jahren echt gut. Da haben ja auch einen alten HSV-Trainer, der da eine ganz klare Philosophie hat und Magdeburg auch eine der wenigen Teams in der zweiten Liga, die Ballbesitzfußball spielen. Und für die Mittel, die sie da haben, machen die das gut. Und ja, dann geht so ein Spiel eben auch mal verloren. Aber ich glaube, auf lange Sicht, ich habe in der Saisonprognose vor ein paar Wochen gesagt, ich glaube, der FC wird eine große Enttäuschung sein. Das würde ich wahrscheinlich mittlerweile jetzt schon wieder revidieren, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, wie viele Spieler wirklich gehalten werden können. Und das sieht ja wirklich ordentlich aus, gepaart dann noch eben mit guten Nachwuchsspielern. Ich glaube, da brauchst du dir nicht viele Sorgen machen, dass ihr nicht zumindest eine erfolgreiche Zweitligasaison spielt, wenn das auch zwangsläufig nicht unbedingt mit dem Aufstieg belohnt werden muss, weil die zweite Liga ist dieses Jahr, glaube ich, nicht einfacher als letztes Jahr. Bin ich mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Und ich komme natürlich dann auch auf den HSV zu sprechen, die am Wochenende eine sehr gute Partie gemacht haben. Ich streiche das sehr. Die haben eine gute Partie gemacht und Regensburg war wirklich einfach sehr, sehr schlecht. Die waren auch letztes Jahr in der Rückrunde der dritten Liga schon nur noch das 12. beste Team Und ja, sind so ein bisschen in die zweite Liga gestolpert über die Relegation. Und das sieht man jetzt ein bisschen, dass da die Qualität eigentlich nicht so wirklich vorhanden ist. Die werden es, glaube ich, sehr, sehr schwer haben. HSV macht das in dem Zuge aber auch sehr ordentlich und hat vor allem eine hohe Chancenverwertung gezeigt, geht nach 40 Sekunden in Führung. Und das ist natürlich immer schon mal ein ganz netter Ausgangspunkt. Worüber ich aber auch im Zuge des HSV sprechen wollte, ohne das Thema jetzt da zu groß zu machen. Hast du das mitbekommen, dass Baumgart gefragt wurde zum Spieler Vuskovic, der jetzt weitere 2 Jahre gesperrt wurde und das Thema Icon League, Ballers League eventuell eine Rolle spielen könnte und dass man da auf jeden Fall drüber nachdenken sollte? Falls du es nicht mitbekommen hast, habe ich dir die Infos hier gerade aufbereitet. Erster Impuls, was hältst du von dieser Überlegung?
Habe ich mitbekommen, finde ich völligen Schwachsinn. Also finde ich wirklich völligen Schwachsinn, denn wer sich mit den Formaten auseinandersetzt, der wird wissen, dass es dabei hauptsächlich um Entertainment und nicht wirklich um hochqualitativ guten Fußball geht. Des Weiteren reden wir hier von Kleinfeldfußball, also irgendwie 6 gegen 6, 7 gegen 7. Und ja, da treiben irgendwie Ex-Profis auch so ein bisschen ihr Unwesen. Aber das, also, wenn das jetzt irgendwie der, wie soll ich sagen, der Ersatz für den normalen Wettbewerb sein soll, dann muss ich sagen, verstehe ich die Einschätzung von Baumgart nicht, das irgendwie auf ein vergleichbares Level zu heben. Und das mediale Tamtam braucht der Spieler erst recht nicht. Der braucht seine Ruhe und soll gucken, dass er sich irgendwie anderweitig fit hält. Ich würde meine Zeit und mein Geld und meine Mühe eher in Personal Trainer ohne Ende setzen. Ich würde versuchen, bei allen möglichen Freundschaftsspielen der ersten, zweiten und was weiß ich wievielten Mannschaft mitzumachen. Aber ja, also das finde ich völligen Unsinn. Wie stehst
Ja,
du dazu?
also sportlich macht die Baller League oder Icon League, das macht gar keinen Sinn. Also da wird er nicht die Wettkampferfahrungen bekommen, die er dann letztendlich braucht, eventuell in 2 Jahren, wenn er dann immer noch auf diesem Niveau ist, was er bisher gezeigt hat. Das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, inwieweit man das überhaupt halten kann, ohne wirklich diese Wettkampferfahrung, weil, also in Freundschaftsspielen darf der ja auch nicht mitmachen. Der darf ja nirgendwo spielen. Alles, also selbst Freundschaftsspiele sind ja im Kontext der FIFA. Und auch da ist er gesperrt und so wie ich es mitbekommen habe, der trainiert 2 Mal am Tag individuell. Das heißt, da hat er die Leute, um eben das Niveau wenigstens, was technische Sachen angeht, zu halten. Wettkampferfahrung ist aber eben unumgänglich, weshalb man ja auch immer wieder sagt, das Wichtigste für einen jungen Spieler ist, dass er spielt. Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit das überhaupt irgendwie abgefangen werden kann und auf was für ein Niveau er in 2 Jahren sein wird, wenn es dazu kommt, der wirklich nochmal wieder in den Profikader rückt oder ob man vielleicht einfach vorher schon andere Karrierepfade in die Wege leitet und sagt, vielleicht wird er einfach jetzt schon Scout, was ja auch irgendwie schon im Raum stand, eine Anstellung, falls das mit dem Profi-Dasein nicht mehr klappen sollte. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der HSV ihm Möglichkeiten aufzeigt und auch das Vertrauen gibt und sagt, hey, Vertrag wird aufgelöst und neu unterschrieben, wenn du wieder da bist, leistungsbezogenen Vertrag, wir setzen auf dich, wir stehen hinter dir. Das finde ich erstmal super gut, weil jeder, der den Prozess so ein bisschen verfolgt hat, hat gemerkt, irgendwas ist da nicht ganz stimmig. Und dass es eher nach Exempel statuieren aussah und weniger, wir sind uns hier hundertprozentig sicher, dass das alles richtig ist. Gut, ich bin da auch kein Experte, da kann man zu stehen, wie man möchte, aber wenn man die Bilder und Videos gesehen hat von Vuskovic, wie er sich da rechtfertigt und was er zu diesem Thema zu sagen hat, dann glaube ich erstmal diesem jungen Menschen, der eigentlich keinerlei Gründe hat, Epo-Doping zu betreiben, weil er wirklich Anfang 20 ist. Ohne das Thema jetzt nochmal zu weit auszuführen. Wenn ihr das ein bisschen recherchiert, dann werdet ihr da verschiedene Videos, Interviews oder auch Mitschnitte von den Verhandlungen sehen können und euch da ein bisschen reinlesen. Das ist sozusagen eure kleine Hausaufgabe, weil wir das Thema sonst hier, da könnten wir eine Sonderfolge zu machen, was da wie gelaufen ist. Das will ich jetzt gar nicht angehen, aber um das vielleicht abzuschließen. Ich halte auch nichts davon, dass der jetzt irgendwie sich bei der Icon oder Baller League sportlich fit hält, um das Niveau zu halten. Das ist maximal für die Moral, würde ich sagen, Teamgefüge, Zugehörigkeit, seinen Sport, den er liebt, weiter ausführen. auf einem ganz anderen Niveau natürlich, aber einfach dieses, ich kann das machen, was ich gut kann. So, das ist so das Einzige, was ich dazu gedacht habe, was Sinn machen würde, in der Icon oder Baller League mitzumachen.
Ja, das mit den Freundschaftsspielen wusste ich tatsächlich nicht. Neue Info für mich, beziehungsweise ich habe mich auch nicht so im Detail mit der Materie auseinandergesetzt wie du als ja. HSV-Fan. Aber
der
ja,
könnte nicht mal bei euch kicken. Also der könnte bei euch in der Bezirksliga, dürfte der nicht kicken. Das ist alles im Rahmen der FIFA. Alles im Rahmen dieses übergeordneten Verbands und du darfst das nicht machen. Du könntest in der Hamburger Freizeitliga, die es mittlerweile nicht mehr gab, ich glaube, da dürfte er spielen, weil die losgelöst von den normalen Verbänden, weil es eben eine Freizeitliga war und da gibt es ja auch andere Formate in anderen Bundesländern sicherlich, aber alles andere ist im Kontext der FIFA, das heißt, der ist halt überall gesperrt, was irgendwie in diesem Kontext steht. Das heißt, dementsprechend auch keine Freundschaftsspiele im Jugendbereich oder U21 oder sonst was. Genau. Ich habe hier noch so ein paar Punkte auf meiner Liste, die ich zur Fußballwoche verordnen würde, bevor wir zu 3 aus 9 zum Daily Bundesliga-Business gehen. Erstmal, Erling Haaland hat mal wieder einen Rekord gebrochen und zwar hat er einen neuen Startrekord in der Premier League aufgestellt, weil er hat am Wochenende mal wieder zweimal getroffen und hat jetzt nach 4 Spielen 9 Tore. Und hat damit einen neuen Rekord aufgestellt für die meisten Tore innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser ersten 4 Spiele. Und ich weiß nicht, worauf er hinsteuert, aber das sind langsam so Lewandowski-Zahlen in der Bundesliga in seinem einen Jahr, wo er wirklich 41 Tore gemacht hat. Und das hat in der Premier League zum Beispiel noch nie jemand geschafft. Es gab ganz wenige, die über 30 Tore gemacht haben, aber auch nur noch nie jemanden, der 40 Tore gemacht hat. Für wie realistisch hältst du es, dass das dieses Jahr geknackt wird?
Also wenn er, ist jetzt natürlich einfach gesagt, ne, wenn er das Tempo und den Takt so beibehält über die Saison, dann ist es natürlich sehr realistisch, eine einfache Hochrechnung. Aber
Das wäre heftig.
Nee, also, ich sage, er packt's nicht.
Du musst ja auch dazu wissen. Oder das weißt du natürlich, es sind 38 Spiele, ne? Ist natürlich die Frage auch mit dem neuen Champions-League-Modus, macht er wirklich jedes Spiel? Was ich bezweifeln würde, gerade zum Ende der Saison, wenn City mal wieder 12 Punkte Vorsprung hat und in der Champions-League noch vertreten ist, das ist natürlich immer so ein Thema. Aber wenn er alle Spiele macht, würde ich fast sagen, er knackt den Rekord. Das wäre wirklich heftig. Ich gucke gerade noch mal parallel meiste Tore in einer Saison. Ja. Und das waren tatsächlich... Ja, okay, jetzt sagt er mir hier 17, 18.
Nee, das ist ja Quatsch.
Ja, sag ruhig mal, was du noch sagen wolltest. Ja, also, ich glaube, es sind wirklich nicht viele.
Ja, also die Anzahl der Spiele spielt natürlich eine Rolle, aber wenn man jetzt die aktuelle Statistik betrachtet, dann schießt er alle 39 Minuten ein Tor. Das heißt, der braucht gar keine 38 Spiele, um seine 40 voll zu machen.
Macht er zur Winterpause.
Macht er bis Ostern fertig. Ich glaube nicht, dass er es packt. Punkt.
Ja, okay. Ich habe es hier gerade nochmal gegoogelt. Es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Spieler, die es geschafft haben, mehr als 30 Tore in der Premier League zu erzielen. Premier League, wissen wir, die gibt es noch nicht ganz so lange wie die Bundesliga. Die wurde Anfang der 90er erst gegründet. Vorher war es die Division One in England. Aber trotzdem sind das jetzt mittlerweile über 30 Jahre und nur 12 Spieler bei 38 Spielen. Ich glaube, da sehen andere Ligen anders aus, dass das mehr Spieler geschafft haben. Und er hält aber tatsächlich auch den Rekord für die meisten Tore in einer Saison. Den hat er schon mit 36. Das hat vor ihm noch nie jemand geschafft. Es bleibt spannend. Viele Tore ist ein gutes Stichwort für meinen anderen kleinen Fakt oder mein anderes kleines Ergebnis, was ich dir mitgebracht habe. Und zwar hat der AZ Alkmaar am Wochenende 9:1 gegen Heerenveen gewonnen. Da die Frage an dich, ob du weißt, wer Trainer beim SV, glaube ich, oder SC, SV Heerenveen, wer da Trainer ist, weißt du das?
Ist es übrigens. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay, ich gebe dir 3 Hints. Er ist Niederländer.
Ja.
Er ist ein sehr erfolgreicher Stürmer und er war auch auf der Insel.
Ah, boah, jetzt... Doch, ja, jetzt weiß ich es wieder, weil ich das vor... Ist der zur neuen Saison jetzt auch erst gekommen, ne?
Das kann gut sein.
Ja, weil das fand ich nämlich so wild, als wir über die Bayern gesprochen haben und es hieß, Kompanie geht zu den Bayern. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie in denselben Wochen, als das diskutiert wurde, habe ich aufgeschnappt, Robin van Persie ist Trainer oder wird Trainer bei Herrenveen.
So ist es.
Ja. Doch, jetzt erinnere ich mich wieder.
Ja, und da fand ich witzig, deswegen habe ich das hier einfach mal mitgebracht, dass der da jetzt auf der Bank sitzt, weil der ist auch noch nicht ganz so alt, aber jetzt schon Trainer. Gefühlt hat er für mich vor 3-4 Jahren noch bei Feyenoord gespielt. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, aber deswegen fand ich das witzig und das Ergebnis ist natürlich absurd, weil AZ Alkmaar jetzt auch nicht das Real Madrid unter den niederländischen Clubs ist und gleichzeitig haben sie die mal so richtig aus dem Stadion geschossen und Van Persie hat tatsächlich vor 5 Jahren noch bei Rotterdam gespielt, sogar noch mal relativ erfolgreich 16 Tore in 28 Spielen, bevor er seine Karriere dort beendet hat, wo es angefangen hat im Profibereich. Und bevor ich zu meinem nächsten Punkt auf meiner Liste komme, noch ein kleines Quiz für dich. Wie heißt der Sohn von Robin van Persie mit Vornamen?
Keine Ahnung, aber den Holländern würde ich zutrauen, dass er Rob heißt.
Nee, er heißt Shaquille.
Ach so. Was?
Er heißt Shaquille van Persie.
Digga. Okay.
Das ist geil, ne?
Ja.
Er heißt einfach Shaquille van Persie. Ist auch ein großes Talent. Kickt schon in der U19 von Feyenoord als 17-jähriger Mittelstürmer. Geboren in London. Da war van Persie natürlich noch bei Arsenal. Und ja, der knallt da ganz gut. In der U17 Division 13 Spiele, 16 Tore, alle 68 Minuten eine Bude. Ich würde sagen, es läuft ganz gut darauf hinaus, dass der Profi wird in den nächsten 1-2 Jahren. Behalten wir im Auge, weil Shaquille finde ich stabil, könnte man sagen.
Oh Gott, Junge, ey, weiter im Text.
Weiter im Text. Okay, ich habe hier noch ein paar Premier League Rekorde für dich. Und zwar hat der FC Everton es als erstes Team in der Premier League geschafft, 2 Spieltage hintereinander nach einer 2-0-Führung noch zu verlieren. Glückwunsch dazu. Die führen so ein bisschen diesen Abstieg der letzten Jahre weiter. Everton vor so 7-8 Jahren echt eigentlich immer stabil um die europäischen Plätze gekämpft. Mittlerweile geht das eigentlich nur noch um den Abstieg jedes Jahr. Und ja, die haben 2x2-0 geführt und jeweils noch 3-2 verloren. Und ey, ich würde sowas von ausrasten als Fan, wenn das 2 Wochen hintereinander passiert.
Ja, also glücklich sind die nicht. Ich habe übrigens auch noch einen spontan. Ich habe nämlich gerade mal die Tabelle reingezogen in Holland und dabei fällt mir auf, Almelo hat gegen Almere gespielt und da 0-0. Und lustig dabei ist, dass die ersten 4 Buchstaben bei beiden Teams gleich sind. Und jetzt kommst du.
Ja, guck mal, hier lernt man einfach auch noch was dazu. Das ist quasi Willi will's Wissen für Fußball. Also schaltet immer wieder ein, wenn ihr noch mal ein bisschen was in der Fußballwelt wissen wollt. Und ich glaube, das waren auch schon alle lustigen Facts, die ich mir aufgeschrieben habe. Und damit würde ich ich würde überleiten zu 3 aus 9. Und in dem Kontext, weil wir gerade so ein bisschen im internationalen Fußball sind, würde ich heute mal davon abweichen, chronologisch in der Reihenfolge der Spiele, wie sie stattgefunden haben, die wir uns rausgepickt haben. Mhm. Also für alle, die neu dabei sind, 3 aus 9, wir behandeln 3 aus 9, also 3 Spiele von den 9 des Bundesligaspieltags, weil wir nicht jedes Spiel einzeln analysieren wollen, sondern wir picken uns immer ein paar Spiele raus, die für uns interessant waren. Und ich würde dementsprechend anfangen mit Kiel gegen Bayern.
Mhm.
Spoiler, die Bayern haben Kiel rasiert und ja, die Tabelle sieht schon so ein bisschen aus, wie eigentlich alle Experten das vor der Saison, unter anderem natürlich auch wir, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind auch Experten, gesagt haben, dass diese Vereine es sehr, 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 sehr schwer haben werden und das sind die beiden Aufsteiger Kiel und St. Pauli und auch der VfL Bochum, der letztes Jahr in der Relegation war, beide noch jeweils ohne Punkte und ich würde sagen, die Gegner waren bisher, gerade für die Aufsteiger, abgesehen von Bayern, noch nicht die härtesten. Ich glaube, Kiel hatte durchaus das schwierigere Programm, aber gerade beim FC St. Pauli war es bisher eigentlich noch nicht die Kracher, die kamen alle noch nicht und trotzdem stehen 0 Punkte bisher auf dem Konto. Meinst du, geht das so weiter? Wie würdest du sagen, jetzt ist natürlich, kann man sagen, ja, war ja klar, aber wie schätzt du die Chancen dieser 3 Clubs für die diesjährige Saison ein, jetzt so nach den ersten Spielen?
Ja, also klingt jetzt total neunmal klug, aber es überrascht überhaupt nicht. Du hast recht, wir haben das irgendwie so oder so ähnlich prognostiziert und waren damit sicherlich auch nicht alleine. Ich habe jetzt von Pauli und Kiel nicht alle Spiele über 90 Minuten gesehen, auch von Bochum nicht, aber ein bisschen was schon. Und von diesen drei Teams, Mainz ist ja auch unten mit drin, von diesen vier Teams macht für mich Bochum im Moment, obwohl das nicht rosig aussieht, immer noch am ehesten den Eindruck, als würden die sich im Laufe der Saison noch berappeln. Die Mainzer haben letzte Saison gezeigt, dass sie das durchaus drauf haben und die haben ja auch schon zwei Unentschieden geholt. Also die sehe ich jetzt gar nicht ganz, ganz unten drin. Aber Pauli und Kiel, die verlieren nicht nur ihre Spiele, die sind auch unglaublich ungefährlich. Also die schießen keine Tore, vor allen Dingen Pauli nicht. Die haben erst ein Tor geschossen in drei Spielen. Kiel seinerseits immerhin schon drei, aber dafür auch schon 11 Buden bekommen, wobei man das relativieren muss, weil 6 davon haben sie gegen die Bayern gefressen. Also ich bleib bei meiner Prognose. Ich glaube, dass Pauli und Kiel direkt wieder runtergehen und dass Bochum Relegation spielen wird, halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Also du kannst unten wegen mir die Tabelle so einfrieren und dann gucken wir mal im Mai, wie es dann ausschaut. Ich glaube nicht so viel anders.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und da hatte ich mir nämlich nochmal zu einem Vergleich auch die anderen großen europäischen Ligen angeguckt, weil ich es schon auffällig finde in den letzten Jahren, wie schwer die Durchlässigkeit von Liga 2 zu 1 wird. Es gibt Ausnahmen wie Heidenheim letztes Jahr. Diesen Erfolg muss man eigentlich umso höher hängen, wenn man das jetzt sieht, weil in allen großen Ligen sind mindestens ein, wenn nicht sogar zwei oder drei Aufsteiger unter den letzten fünf mit jeweils einer ganz geringen Punkteausbeute. In Spanien haben wir so eine kleine Ausnahme mit Espanyol Barcelona, die relativ ordentliche 7 Punkte aus 3 Spielen haben, aber Leganés und Valladolid auf Platz 14 bzw. 17. In der Serie A haben wir mit Venedig und Como Platz 18 und 20. Einen kleinen Ausreißer mit Parma, die auf Platz 5 sind nach 4 Spielen, aber Parma eben auch ein sehr großer Club, der auch andere Strukturen hat als Venedig und Como. In der Ligue 1 haben wir die Aufsteiger Auxerre, Saint-Étienne und Angers oder Angers wahrscheinlich, Angers, auch jeweils auf Platz 15, 16 und 17. Sorry für dieses kleine Malheur, möchte ich sagen, mit meiner französischen Aussprache. Der Grundkurs ist sehr lange her. Und da sieht man eben, dass es nicht nur in der Bundesliga so ist, dass diese Durchlässigkeit eben immer schwieriger wird und das Gefälle zwischen Liga 1 und 2 deutlich größer. Insgesamt keine coole Entwicklung, weil dann es sehr schwer wird für Vereine, die nicht diesen krassen Hintergrund haben, wie Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, oder auch andere Clubs wie Hoffenheim, die da eben einfach finanziell ganz andere Mittel haben als traditionelle Vereine, die halt irgendwann mal sehr schlecht gewirtschaftet haben. Und diese Diskrepanz, was TV-Gelder und sowas angeht, und diese Unterschiede gar nicht mehr ausgleichen können über einen längeren Zeitraum und dass es eben sehr, sehr schwer ist, sich dann überhaupt da wieder zu etablieren. Und ja, deswegen haben wir die Misere, dass in der ersten Liga weniger Traditionsvereine sind als in der zweiten. Das fand ich jetzt auffällig an den ersten 3-4 Spieltagen der großen Ligen, dass es da wenig Überraschungen gibt, dass die Aufsteiger da irgendwie jetzt direkt oben mitspielen oder ähnliches. Auch in England, Leicester, Ipswich und Southampton, die ja wirklich, wenn sie aufsteigen, direkt 250 Millionen bekommen. Auch Platz 15, 17 und 19. Southampton sogar noch ohne jeglichen Punkt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln wird. Der Trend ist relativ eindeutig, das wird immer schwieriger. Das fand ich noch interessant, bevor wir jetzt auf die einzelnen Spiele nochmal eingehen. Lass uns doch mal über Kiel-Bayern ein bisschen detaillierter sprechen. Eigentlich ist das Spiel nach 13 Minuten ist es gelaufen, wenn nicht sogar nach 3.
Ja, also was waren das? 14 Sekunden, da steht es 1-0, Musiala trifft. In der 7. Minute trifft Kane, da ist dann eigentlich schon ganz klar, wo es hingeht. Wenn du dann wiederum 6 Minuten später ein Eigentor fängst, dann weißt du spätestens nach 13 Minuten, das ist ein richtig gebrauchter Scheißtag. Und die Bayern machen das Ding ja dann auch noch vor der Halbzeit mit 4-0 wieder durch Kane zu. In der zweiten Halbzeit, ja, es geht irgendwie so weiter, aber alles mit einem Gang zurückgeschaltet. Trotzdem 5-0, Ehrentreffer 1-5 und dann nochmal Kane 6-1. Also, ich weiß nicht, das hätte auch nochmal zweimal mehr klingeln können. Die Bayern haben sich viele Chancen rausgespielt. Die waren komplett dominant. Die haben keinerlei Zweifel daran gelassen, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Zumal Kiel gegen die Bayern im Pokal war es ja, glaube ich, zu Hause ja vor nicht allzu langer Zeit schon gewinnen konnte, damals noch als Zweitligist. Aber das war absolut souverän von den Bayern. Das war jetzt der dritte Sieg im dritten Spiel in Folge. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen referenzieren auf das, was du sagtest mit der Durchlässigkeit beziehungsweise Sortierung in den Ligen. Dafür, dass ein Kleiner irgendwie oben mitmischen kann, muss ja auch ein Großer von oben federn lassen und den Platz räumen. Und da hattest du jetzt in der letzten Saison ja durchaus irgendwie mal ein, zwei Mannschaften, die eben nicht so gut performt haben und Platz gemacht haben für eben Heidenheim beispielsweise. Und diese Saison sortiert sich das bis auf Heidenheim, die anstelle von Stuttgart da oben rumturnen, halt relativ einseitig. Und das spiegelt sich in dem Spiel auch wieder, die Bayern komplett souverän. Das wird Kompanie gefallen haben. Und gleichzeitig, muss man sagen, ist das natürlich eigentlich nicht aussagekräftig genug, denn Kiel war leider kein ebenbürtiger Gegner.
Ja, absolut richtig. Das ist nicht der Gradmesser für den FC Bayern, um irgendwie schon Prognosen zu machen. Ja, die werden Leverkusen dieses Jahr starke Konkurrenz machen und die werden auch in der Champions League weit kommen. Da heißen die Gegner nicht Holstein Kiel. Da gibt es gleich in der Konstellation, in dem neuen Modus ein paar Kracherspiele. Da wird man nach 3-4 Spieltagen, wird man eher sagen können, ja, wie weit das dieses Jahr gehen kann. Was man sieht, die haben Spieler verpflichtet und den Kader breiter gemacht, sodass Coman und Gnabry rausgehen und dann kommt eben nochmal Olise, dann kommt Alphonso Davies, dann kommt ein Thomas Müller und Mathis Tell. Ja, was willst du da machen mit Kiel? Ne? Jeder dieser Spieler ist mehr wert als die komplette Kieler Mannschaft. Das ist natürlich einfach ein riesiger Unterschied und dementsprechend kann man die Kieler eigentlich nur beglückwünschen zu den Fans, die wirklich, egal ob 5-1 oder 6-1, das ganze Spiel durchgehend supportet haben, weil für die ist das einfach das erste Bundesliga-Jahr und ich glaube, das ist denen völlig egal. Die feiern einfach alles, was es zu feiern gibt, so wie auch den ersten Heim-Bundesliga-Treffer von Kiel in der 82. dann, schöne Flanke, Kopfball-Tor. Für die ist das alles Bonus, gerade solche Spiele. Und wenn die am Ende das irgendwie schaffen, drin zu bleiben, dann ist das jetzt schon historisch. Ich bin sehr gespannt und ich finde Nordclubs grundsätzlich immer sympathisch, auch wenn ich den einen Nordclub in der ersten Liga natürlich absolut vermisse. Aber ich schiebe da jetzt auch keinen Groll, dass Kiel es jetzt ist, weil die haben sich das jetzt über die letzten 7, 8, 9 Jahre in der zweiten Liga auch wirklich aufgebaut. Die haben sich das auch verdient. Deswegen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt gegen Bayern. Ja, ist ein extra Spiel, ist ein Bonusspiel, dann noch das Rückspiel in München. Das wird ähnlich hoch ausfallen, würde ich jetzt einfach schon mal prognostizieren. Und ja, das sind nicht die Spiele, auf die Kiel gucken muss. Da kommen andere Kaliber, wo sie die Punkte wie ein kleines Eichhörnchen sammeln müssen.
Ja, absolut. Ich meine, man hat jetzt, ich gucke schon ein bisschen drauf, weil wir haben ja Kiel im DFB-Pokal zugelost bekommen Ende Oktober. Und bis Ende Oktober sind es eben noch 5 Spiele. Wenn man sich die mal anguckt, spielt Kiel jetzt gegen Bochum, gegen Frankfurt, gegen Leverkusen, gegen Union und Stuttgart. Und da sind halt 2 Spiele dabei, nämlich gegen Bochum und Union. Wenn du in der Liga bleiben willst, dann musst du aus diesen Spielen 4 Punkte holen, Minimum, besser 6. Und das sehe ich einfach nicht. Also ich sehe Kiel vielleicht irgendwie in Bochum gewinnen,
verstehe ich.
Aber dass sie zu Hause gegen Union gewinnen, sehe ich nicht. Und die anderen Spiele, da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Also, dass sie Frankfurt, Leverkusen oder Stuttgart schlagen, bei aller Liebe nicht. Und ich muss halt sagen, was du gerade sagtest, das greife ich nochmal kurz auf. Genau wie Pauli freuen die sich einfach dabei zu sein in der Liga und das erste Mal und ein erstes Tor und so weiter und so fort. Das hole ich auch alles durch und ich finde es auch irgendwo respektabel, wenn solche Vereine ihrer Philosophie treu bleiben und jetzt nur in Anführungsstrichen, weil sie aufgestiegen sind, nicht alles über den Haufen werfen, Transfergelder ohne Ende rauspusten und. Und trotzdem muss ich halt sagen, wenn du jetzt bis zum Winter so weiter punktest, nämlich gar nicht, dann brauchst du auch kein Wintertransferfenster mehr, weil das holst du nicht mehr auf. Und dann schenkst du im Prinzip das ganze Thema ab und es ist so ein bisschen wie eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen, dabei sein ist alles. Und da bin ich dann schon wieder, also ich will nicht sagen in der Wettbewerbsverzerrung qua Diskussion, aber das, boah, weiß ich nicht. Da würde ich auch als Fan sagen, ja komm ey, das ist irgendwie mangelnder Ehrgeiz, lass es uns doch wenigstens probieren. Und ich will denen ja gar nicht absprechen, dass sie es probieren, also das tun sie glaube ich schon sehr wohl, aber ich meine damit auch im Sinne von, den getätigten oder nicht getätigten Transfers und alles im mit Hinblick auf die machbaren Möglichkeiten, alles im Kontext schon klar. Aber das, muss ich sagen, vermisse ich bei Kiel und Pauli jetzt mit Hinblick auf den Sommer schon ein bisschen, dass sie da irgendwie gesagt haben, okay, wir rüsten jetzt doch noch mal etwas auf. Ja, mal gucken, ob sie den Anschluss bis zum Winter halten können, um genau das dann doch noch zu tun.
Ja, kann ich total verstehen, was du da sagst. Es ist aber auch echt nicht schwer, ne? Ist nicht einfach.
Es wird doch wohl nicht so schwer sein, mal ein paar Spiele zu gewinnen.
Es wird ja wohl wirklich nicht so schwer sein, gegen die Bayern zu gewinnen. Nee, es ist nicht so einfach, da eben auch so zu kalkulieren, dass ein direkter Abstieg dann halt nicht ein zu hohes Risiko ist, ne? Also das haben wir schon bei ganz anderen Vereinen gesehen, die wie Bielefeld oder auch Paderborn, die dann komplett durchgereicht wurden in die dritte Liga. Das willst du natürlich nicht riskieren. Dementsprechend, ich kann das total nachvollziehen, weil die wissen halt, dass dieses Gefälle so groß ist. Die müssen irgendwie hoffen, im ersten Jahr drin zu bleiben, sodass du dann einen Unterbau hast und darauf aufbauen kannst, dann Spieler zu holen mit einer anderen finanziellen Sicherheit, weil du ein Jahr Bundesliga überlebt hast und dann nochmal kassiert hast. Ja, die Garantie hast du aber nicht. Und bei ganz vielen kleinen Vereinen, die hochgehen, ist das halt erstmal vernünftigerweise auch das erste Ziel, dass eben das nicht passiert, dass man dann komplett auseinanderfällt, weil, ey, guck dir Arminia Bielefeld an, ne? Also die haben den Weg irgendwie, diesen langen, langen Weg von der zweiten Liga endlich mal wieder in die erste zu kommen geschafft und jetzt spielen die in der dritten Liga und sind letztes Jahr auch da fast noch abgestiegen. Ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, auch wenn es natürlich schade ist, das zu sehen, wie schwer das eigentlich ist, sich wieder in der ersten Liga zu etablieren. Das gefällt mir nicht, da muss es eine höhere Durchlässigkeit geben, die Gelder müssen anders verteilt werden, dass der Unterbau zweite Liga besser ist. Wir haben ein Riesenproblem, habe ich gerade in Dokumentation, ich glaube vom ZDF war es, gesehen zum Thema Jugendförderung in den Bundesligen. Und ja, wir haben Musiala und Wirtz, aber danach kommt halt auch viel kommt nicht mehr so viel, dass wir in der Bundesliga viel zu spät jungen Spielern die Chance geben, da wurde auch mit der Statistik untermauert, dass die halt einfach Spielpraxis sammeln. Ich glaube, da sind wir auf den fünften Platz der Top 5 Ligen, und die spielen teilweise ein Drittel weniger Durchschnittsminuten die unter 20-Jährigen als in anderen Ligen. Und dann brauchen wir nicht wundern, wenn das natürlich auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft hat. Und damit diese Durchlässigkeit besser wird, muss halt auch der Unterbau zweite Liga, dritte Liga besser funktionieren. Und dann kann es da einfach nicht so eine große Diskrepanz zwischen diesen Ligen geben. Und ja, es kann vielleicht nicht immer nur das einzige Argument sein, die internationale Wettbewerbsfähigkeit in der Champions League. Wo aber halt nur 4-5 Teams von profitieren und nicht der gesamte Fußball Deutschland.
Erwartest du von mir, dass ich das kommentiere, weil das war viel, gut, sehr gut, weil das war quasi Stoff für eine Extra-Folge. Ich lasse das mal so stehen. Ja.
Lassen wir einfach mal so stehen. Das Thema wird uns immer weiter beschäftigen, dass das Thema Geld eine große Rolle im Fußball spielt. Das soll heute keine Sonderfolge dazu werden. Das wird immer mal wieder Thema sein. Aber dabei können wir es jetzt auch eigentlich belassen, genauso wie mit dem Spiel. Und ich würde sagen, wir gucken als nächstes auf Hoffenheim gegen Leverkusen. Hoffenheim, einen Sieg haben sie bisher erzielt gegen die Kieler. Danach gab es zwei Niederlagen und jetzt eine relativ deutliche gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen. Und ja, sportlich, außer bei Kramaric, läuft es gar nicht bei Hoffenheim dieses Jahr bisher. Das sieht alles noch sehr, ja, es sieht nicht sonderlich gut aus, was die da bisher zeigen. Viele unken auch schon, dass Pellegrino Matarazzo der erste Trainer ist, der seine Sachen packen muss, und ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, irgendwie da läuft es nicht rund bei Hoffenheim. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also erstmal stimme ich da komplett zu. Ich meine, klar, man muss natürlich auch sagen, dass gerade der Transfer von Bayer aus Hoffenheim weg zu Dortmund hin mit Sicherheit irgendwie Spuren hinterlässt. Gleichzeitig hat man ja aber auch mit Honsak und Tabakovic neue Offensivkräfte geholt. Die kommen noch nicht so richtig in Tritt. Das Spiel war, ich fand es dafür, dass es so deutlich war, dann doch recht unterhaltsam. Und zwischendurch hatte ich auch die Idee, Hoffenheim könnte irgendwie mitmachen. Und dann hat Leverkusen das Ding aber trotzdem sehr, sehr souverän auf seine Seite gezogen. Unter anderem ob eines Mannes, der seine Hose ausgezogen hat, Boniface.
Was war das?
Er hat zweimal getroffen und einen Assist hingelegt, war mit Sicherheit Mann des Spiels. Und was das war, kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was er da getan hat, aber für diejenigen, die es nicht wissen, er hat einem nigerianischen Influencer, ich glaube TikToker, versprochen, diesen Jubel auszupacken, denn dieser TikToker hat ein Tanzvideo gepostet, wo er genau das tut, nämlich die Hose so auf halb acht hängen und dann entsprechend tanzen, wackeln, was auch immer man, wie man das nennen möchte. Und weil aber Boniface bisher in der Liga noch nicht getroffen hat, konnte er natürlich auch noch nicht den Jubel zeigen und hat das dementsprechend jetzt nachgeholt. Diskutiert wurde drüber, weil es natürlich Stimmen gab, die gesagt haben, boah, das ist aber schon, könnte provokant gemeint gewesen sein. Dann gab es Fragezeichen, ob das nicht eine gelbe Karte hätte geben müssen. Und natürlich Fragezeichen, was genau das überhaupt sein sollte. Letzteres haben wir jetzt geklärt. Zweiteres, nämlich ob es hätte gelb geben müssen oder nicht, können wir auch schnell klären. Nein, das Regelwerk sieht nur vor, Trikot über den Kopf ausziehen zu Hosen, die ausgezogen werden, steht überhaupt nichts im Regelwerk, noch nicht. Hold my beer, das wird auf jeden Fall, es wird kommen, also es wird, in dem Moment wird jetzt irgendeine Delegation zusammensitzen und dieses Regelwerk anpassen. Und provozieren waren es auch nicht gemeint, das verknüpft sich schnell mit der Erklärung, wo das Video herkommt, er wollte einfach nur sein Ding machen. Alonso und Teamkollegen haben auch gesagt, alles gut, Boni, so wie er genannt wird, teamintern, soll seinen Jubel durchziehen, wie er lustig ist, solange er niemandem damit schadet, alles gut. Und ich glaube, in Leverkusen sind sie einfach froh, dass er nach einer unfassbar starken Hinrunde letzte Saison und dann Verletzungspech in der Rückrunde jetzt wieder anfängt durchzustarten. Und ich persönlich freue mich natürlich auch, weil der hat mir bei Kickbase mal so richtig viele Punkte beschert. Das aber nur am Rande.
Ja, ja. ja, finde ich aber wild, dass man einfach die Hose beim Jubeln ausziehen kann, weil wieso haben wir das noch nicht häufiger gesehen? Ist doch mega geil. Also, du kannst auch viel
okay.
In ein paar lustige Botschaften so auf deine Hose, wobei das ist ja dann wieder auch verboten.
Okay, jetzt aber warte, da müssen wir jetzt was wäre eine Botschaft, die du auf deine Unterhose?
Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt kein direktes Beispiel, aber es ist ja einfach lustig, dass Trikot ausziehen direkt gelb gibt, aber wenn du deine Hose ausziehst, dass nichts passiert. Das finde ich schon irgendwie lustig, die Vorstellung, wie ich auch schon mein ganzes Leben lang die Vorstellung lustig finde, an der Garderobe nicht seine Jacke, sondern einfach seine Hose abzugeben. Das ist einfach bei mir ein Running Gag, weil ich immer wieder unfassbar lustig finde, diese Vorstellung, dass du da einfach deine Hose hinhängst und ohne Hose in den Club oder Restaurant oder was auch immer gehst. Das ist mein Humorlevel eines Achtjährigen. ja, aber lass uns mal beim Sportlichen bleiben. Es war wirklich eine starke Partie von Boniface. Ich habe mich bei der Konferenz, die ich geschaut habe, mit ein paar Leuten dazu hinreißen lassen, dass Šeško der beste Stürmer der Bundesliga ist, der nicht Harry Kane heißt. Das lässt sich anhand der ersten drei Spieltage jetzt noch nicht so wirklich gut beweisen. Ich bleibe aktuell immer noch dabei, auch wenn Boniface wirklich sehr knapp dahinter kommt, würde ich sagen.
Gehe ich aber mit tatsächlich.
Punkt, ja.
Gehe ich tatsächlich mit. Ich finde, Šeško bringt unfassbar viel mit. Und der, also gefühlt wartet der nur noch auf die letzten 5%, bis der völlig austickt. Und also das würde ich tatsächlich mitgehen. Ich bin sehr gespannt auf den. Ich wollte den auch unbedingt bei Kickbase. Hat nicht funktioniert.
Ja. Naja. Bisher 3 Spiele, 0 Tore. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht noch ein bisschen was kommt. Leipzig bisher generell jetzt noch nicht so gut spielerisch überzeugend in die Saison gestartet. Bisher auch nur 4 Tore erzielt. Trotzdem 7 Punkte in 3 Spielen und unter anderem Leverkusen geschlagen ist. Man kann schlechter in die Bundesliga-Saison starten, auch wenn das spielerisch vielleicht noch nicht den Glanz hat, wie man das von Leipzig sonst kennt. Ja, so viel zu Leverkusen gegen Hoffenheim. Also insgesamt nach einer halben Stunde steht es 2-0 für Leverkusen. Hoffenheim hat eine gute Antwort mit dem wieder genesenen Mergin Berisha. Treffen sie zum 2-1 und dann ja relativ spät im letzten Drittel des Spiels purzeln dann noch zwei Tore rein. Einmal Wirtz und Boniface, Doppelpack sozusagen oder Doppelschlag innerhalb von 3-4 Minuten und dann ist der Deckel da auch drauf. Ja, du hast aber gesagt, in der Zwischenzeit sah es auch kurz so aus, als würde Hoffenheim das Ruder nochmal rumreißen können. Dann haben dann ja sogar noch einen Abseitstreffer erzielt, auch Berisha, glaube ich. War aber eindeutig abseits. Aber ja, da drohte das Spiel so ein bisschen zu kippen aus Leverkusen-Perspektive. Haben sie am Ende abgewendet, und am Ende stehen da 3 verdiente Punkte auf dem Tableau.
Ist so, also gerade die zweite Halbzeit war von Leverkusen dann doch recht souverän, aber in der ersten Halbzeit war dieses Momentum zwischen 30 und 45 auf der Uhr da. Da hätte Hoffenheim durchaus fast den Doppelschlag erzielt. Am Ende steht ein sehr souveräner Sieg, ein 4-1 Auswärtssieg in Sinsheim. Das wiederum spiegelt sich dann in der Tabelle so wieder, dass Leverkusen den Anschluss hält. Im Moment sind es 6 Punkte aus 3 Spielen, eben 3 Rückstand auf die Bayern, womit sich ja im Vergleich zur letzten Saison schon mal das Bild ein bisschen gedreht hat. Wenn man jetzt die letzte Saison zugrunde legt, dann sind im Prinzip die 3 fehlenden Punkte bei Leverkusen das Maximum, was sie sich erlauben dürfen, wenn sie wieder Meister werden wollen. Aber das ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh in der Saison, um etwaige Prognosen zu tätigen. Wir lassen uns da nochmal 3-4 Spieltage Zeit.
Ja, letztes Jahr sind wir ja Ende Oktober gestartet mit der allerersten Folge. Das waren, glaube ich, 7 Spieltage und Leverkusen war ungeschlagen Erster. Mittlerweile wissen wir, dass sie die ganze Saison ungeschlagen geblieben sind. Das ist dieses Jahr nicht mehr möglich. Ungeschlagen finde ich aber auch nochmal ein spannendes Thema. Es gibt oben 3 Clubs, die ungeschlagen sind. Bayern 3 Siege, Dortmund und Leipzig jeweils 2 Siege und 1 Unentschieden. Und es gibt aber auch noch 2 weitere ungeschlagene Teams, die ich bisher ein bisschen überraschend finde. Auch wenn die jetzt noch nicht ganz oben in der Tabelle sind, weil eben 2 Unentschieden dabei waren. Aber ja, Werder Bremen und Union Berlin bisher auch noch ungeschlagen. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Auf gar keinen Fall. Da gehen wir nochmal in Ruhe drauf ein. Was ich noch kurz abschließend zum Spiel sagen wollte. Leverkusen hat ja jetzt in der Champions League Rotterdam vor der Brust, dann Wolfsburg zu Gast und dann kommt es ja schon zum Auswärtsspiel in München bei den Bayern. Und deswegen sagte ich, lass uns nochmal vielleicht 1-2 Spieltage warten. Wenn dann Bayern Leverkusen empfängt Ende September, zum 5. Spieltag, dann will ich nicht sagen, dass es eine Vorentscheidung gibt, das wäre zu hoch gegriffen, aber zumindest schon mal eine erste Tendenz für die Hinrunde. Denn wenn die Bayern es schaffen, das zu gewinnen und Leverkusen hier verliert, sind es mindestens 6 Punkte, je nachdem, was auch noch vorher passiert, Abstand, und das könnte schon eine kleine richtungsweisende Nummer werden. Aber das werden wir dann herausfinden in wenigen Wochen. Hast du noch was zu dem Spiel?
Ja. Nee, für mich passt es. Ich würde auch sagen, wir gehen zum letzten Spiel unserer Rubrik 3 aus 9. Und da haben wir uns die Borussia aus Mönchengladbach und den VfB Stuttgart rausgepickt. Erstmal vorweg gesagt, ohne das Ergebnis schon mal zu spoilern oder alles, da gehen wir gleich drauf ein, ist in dem Kontext auch nicht so wichtig, aber Dennis Undaff ist einfach ein geiler Typ. Besonders seine Aussagen irgendwie danach im Interview, wie er über seinen neuen Stürmerkollegen Emedin Demirovic gesprochen hat und wie der einfach an die ganze Sache Fußball rangeht und wie viel Selbstbewusstsein dieser Stürmer hat, obwohl der in den letzten Jahren wirklich auch eine Achterbahnfahrt, also jetzt nicht die letzten 3-4 Jahre, da ging es eher wirklich steil bergauf, aber die Jahre davor sehr unsicher, was seine insgesamte Karriere angeht, und dass der einfach dauerhaft jetzt so ein Selbstbewusstsein hat, das macht mir richtig Spaß, das zu sehen. Gleichzeitig ist er natürlich auch ein unfassbar guter Fußballer, und fand es aber sehr schön, die Worte, die er nach dem Spiel gefunden hat, wie er mit seinem Sturmkollegen auf dem Platz interagiert und zu sagen, hey, das hat jetzt alles nicht geklappt und bisher war das nicht doll, aber du bist besser als die, und einfach weitermachen und dann am Ende Demirovic einen Doppelpack macht zum 2-1 und 3-1, fand ich einfach eine schöne Geschichte, und solche Spieler braucht man in seinem Team. Das gibt mir Hoffnung auch für die Nationalmannschaft, dass vielleicht Dennis Undaff den Platz von Füllkrug auch so ein bisschen einnehmen kann und da auch eben spielerisch nochmal eine bessere Komponente reinbringt, weil ja, er hat ja selber schon über sich gesagt, wenn jemand Thomas Müller ersetzt, dann ist er das. Und das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
Ja, genau. Also was du ansprichst, ist, glaube ich, die Halbzeit gewesen. Da saß Demirovic schon ein bisschen mit hängendem Kopf in der Kabine und Undav hat ihn 15 Minuten voll gesabbelt. Also nach dem Motto, wir hören hier nicht auf, wir machen weiter, wir sind besser als die, wir zeigen das, bla bla bla. Und das hat halt gewirkt und ich bin da komplett bei dir. Das ist eine saugeile Type, um das aufs Spiel zu transportieren oder zu übertragen. Undav selbst macht ja das 1:0 in Gladbach, was dann aber 5-6 Minuten später durch Player gekontert wird, der dann, ich glaube, sich bei dem Tor verletzt und runter muss. Ich weiß gar nicht, was die Diagnose ist. Und dann geht es irgendwie 1:1 in die Halbzeit. Nachdem Stuttgart gut ins Spiel gekommen ist, hat Gladbach dann aber vor allen Dingen durch hohes Gegenpressing und durch gutes Pressing mehr und mehr ja das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und in Halbzeit 2 hat man dann Stuttgart gefühlt so gesehen, wie man es letzte Saison häufiger schon gesehen hat. Und diesmal hieß der Doppeltorschütze dann eben nicht Gyrassi, sondern Demirovic. Macht innerhalb von was, ich glaube, 3 Minuten 2 Buden. Und dann ist es am Ende auch ein hochverdienter Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach, die ihre Sache, ich finde, gar nicht so schlecht gemacht haben. Also das war schon ganz in Ordnung. So kann man gegen Stuttgart versuchen zu spielen. Das mündet am Ende in mehr Standards. Gut, es ist auch ein Heimspiel, aber Ballbesitz ist einigermaßen ausgeglichen. Gladbach schlägt mehr Flanken, hat nicht ganz so eine hohe Passqualität wie die Stuttgarter und sind natürlich auch weniger effizient vom Tor. Aber letzten Endes war es kein völlig schlechtes Heimspiel von Gladbach. Von daher. Nee,
sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und wenn man jetzt den Saisonverlauf von Gladbach bisher betrachtet, die Spiele, die sie gewinnen müssen, die haben sie gewonnen. 2:0 relativ souverän gegen Bochum. Und dann verlieren sie zu Hause gegen den Meister und Vizemeister. Und das aber mit einer jeweils vernünftigen Partie, die sie abgeliefert haben. Und da würde ich sagen, kann man schon irgendwie nochmal einen deutlichen Leistungssprung auch im Vergleich zu den letztjährigen Leistungen, die man da teilweise gesehen hat, erkennen, dass sie eben gegen solche Teams durchaus bestehen können, weil das Spiel gegen Leverkusen war durchaus knapp. Bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Spielen entwickelt. Da warten jetzt Gegner wie Frankfurt, Union, Augsburg, Heidenheim, Mainz. Das sind so die Spiele, wenn die da 2-3 gewinnen, dann würde ich sagen, ja, dann kann man vielleicht doch schon mal mit einem Auge irgendwie Richtung Europa schielen, weil grundsätzlich der Kader von Gladbach, den sie haben, der war letztes Jahr schon nicht schlecht. Jetzt mit Stöger und Kleindienst irgendwie noch punktuell sehr gute Verpflichtungen gemacht. Dann finde ich das durchaus interessant zu beobachten, in welche Richtung das gehen kann. Wie schnell das auf einmal gehen kann, sieht man bei Heidenheim. Da brauchst du nicht 55 Punkte, um europäisch zu spielen. Da reichen irgendwie auch 42 oder was das am Ende der Saison letztes Jahr waren. Und warum nicht auch für so eine Mannschaft wie Gladbach. Aber das sind jetzt, glaube ich, so ganz gute Spiele, wo man so ein bisschen den Gradmesser schon ansetzen kann für die Saison, weil das alles Teams sind in einem Bereich, wo man sagen würde, das sind Teams, die kann Gladbach schlagen, aber es sind auch alles keine Teams, wo man sagt, da erwartet man jedes Spiel 3 Punkte. Dementsprechend finde ich das dann interessant zu sehen, wie sie aus diesen 5-6 Spielen, danach kommt auch noch Bremen, wie sie da rauskommen aus diesem Block an Spielen. Da haben wir Anfang November, da kann man schon mal so ganz gute Prognose immer erkennen, finde ich, so nach den ersten 7, 8, 9 Spielen.
Ja, absolut, absolut. Es ist trotzdem wild, finde ich, wenn man Gladbach jetzt betrachtet, wo die gelandet sind, in Anführungsstrichen. Ne? Vor ein paar Jahren haben die selber noch Champions League gespielt und hätten jetzt eine englische Woche gehabt.
Während Corona noch.
Ja, hätten jetzt eine englische Woche gehabt. Und jetzt, keine Ahnung, ist man irgendwie so im Mittelmaß angekommen. Ja, sie haben in Anführungsstrichen interessante Transfers getätigt. Ich bin ja noch nicht so komplett überzeugt von Stöger und Kleindienst, wenngleich die sehr gut reingekommen sind. Weiß ich nicht, ob das der Weg ist, die Borussia wieder in das internationale Geschäft zurückzuholen. Wo hapert nach wie vor, das hat man letzte Saison schon gesehen, in der Defensive ist einfach, gehen die Spiele verloren, immer noch. Man frisst zu viele Tore und von daher, mal schauen, ich hatte, glaube ich, in der Saisonprognose Gladbach ähnlich schwankend positioniert oder platziert wie letzte Saison. Mal sehen, ob man da einen Fortschritt erkennen kann oder auch nicht. Aber ja, die erste Halbzeit ist sicherlich etwas, worauf es sich aufbauen lässt. Die zweite war nix, aber gut.
Ja, bin ich auch gespannt, wo die am Ende landen. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas zwischen Platz 9 und 15, alles möglich. Ja, je nachdem, wenn es dann mal besser läuft, zwischen Platz 9 und 7 ist meistens nicht so ganz so viel Unterschied. Das sind so zwei, drei Siege, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher sogar ein, zwei. Mal gucken, wo sie am Ende landen werden. Noch zu erwähnen ist der Spieler Rieder von Stuttgart, der
Jo.
nämlich auf ziemlich starke Weise sich jetzt eingebracht hat. Erster Startelf-Einsatz, direkt zwei Scorer und ja, so eine kleine, wie heißt Wilmots, Kampfschwein wurde er genannt. Also wie er sich da behauptet in den Zweikämpfen jemals und dann den Kopf hochnimmt und die Dinger vorbereitet. Das hat mir persönlich aus verschiedenen Gründen gefallen. Einmal, weil er auch gezeigt hat, was er für tolle Standards schlägt. Das eine Tor auch vorbereitet von Dimirovic und dann eben auch noch mit einer guten Hereingabe, weil ich den Jungen natürlich bei Kickbase habe. Also nicht nur, das gefällt mir nicht nur, das anzugucken, sondern natürlich landet das auch auf meinem Punktekonto. Aber insgesamt einfach, ja, glaube ich, ein spannender Spieler. Wir haben im letzten Spiel da schon über ihn gesprochen, nachdem er diesen unfassbaren Standard getreten hat, den direkten Freistoß. Jetzt auch Ecken funktionieren und auch aus dem Spiel heraus bin ich sehr gespannt. Ist, glaube ich, erstmal nur ausgeliehen mit Kaufoptionen, aber 22 Jahre jung, gefällt mir bisher erstmal ganz gut, was ich da sehe.
Das unterstreiche ich so. Das würde ich genauso durchholen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir es für den Spieltag für 3 aus 9 und dann haben wir noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Ich gucke mal auf die Uhr, 55 Minuten. Ja, das kriegen wir noch in knackigen 10 Minuten, kriegen wir das noch durchgepeitscht hier. Und wenn es länger geht, dann geht es natürlich auch länger. Aber wir haben mal wieder eine Rubrik für euch mitgebracht und zwar Overrated, Underrated ist zurück in dieser Saison. Und du hast was vorbereitet für mich. Und ich muss gleich Daumen hoch, Daumen runter, wie bei Gladiator Joaquin Phoenix auf seinem Thron in der Arena zu den Begriffen, die du vorbereitet hast.
So sieht's aus. Haben wir den Einspieler diese Saison dabei?
Wir haben ihn dabei. Und ich werde ihn auch gleich, ich werde ihn einbauen. Ich glaube, beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, was das war, beim letzten Mal, weil auch bei Overrated, Underrated war, wo ich keinen Bock hatte, den reinzuschneiden. Ich werde ihn heute vielleicht reinschneiden. Ich lasse jetzt eine kurze Pause, dann kann ich mir das gleich noch überlegen, ob ich es machen will oder einfach dieses komische Schnalzgeräusch selber mache, Overrated, Underrated. Ihr werdet es später erfahren, und zwar genau jetzt. So, da sind wir wieder. Entweder habt ihr es gehört oder nicht. Lukas, ich bin sehr gespannt auf die Begriffe.
Ja, der erste Begriff, den ich für dich habe, von dem ich gerne wissen möchte, ob er deiner Meinung nach overrated oder underrated ist, ist ein Spielername. Und ich rede hier von Morata.
Alvaro. Ja, also diplomatisch hätte ich gesagt, properly rated, aber dann würde ich sagen, er ist underrated. Ich weiß, der hat immer unfassbar viel Geld gekostet und das hat er vielleicht nicht eingespielt in Statistiken und Co. Aber jeder Spieler oder nicht jeder Spieler, jetzt wäre ich jetzt selber Profi, jeder, der mal ein Spiel über 90 Minuten gesehen hat, was von Alvaro Morata, der sieht, was das für ein qualitativ hochwertiger Stürmer ist und der zu Recht ihm auch diese Ablöse immer gekostet hat und ja immer nur zwischen Top-Clubs hin und her wechselt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guten Stürmer und ich glaube, der hat auch immer so mit leichten Wehwehchen und Verletzungssorgen zu kämpfen. Da hätte mich interessiert, wenn der einfach immer fit gewesen wäre und auch diese körperliche Komponente noch ein bisschen mehr mitgebracht hätte, wo das dann für den hingegangen wäre, weil ja von den Anlagen, der bringt alles mit. Ich mag diesen Stürmer sehr gerne und deswegen sage ich einfach mal, er ist underrated.
Okay. Ich kommentiere das nur kurz. Ich sehe es andersrum. Ich finde, er ist overrated. Ich kann die Wechsel eben oft in der Belletage zwischen diesen Top-Clubs hin und her nicht unbedingt verstehen. Ich mache einen grünen Haken dahinter, dass er ein absolut mannschaftsdienlicher Spieler ist. Aber mir fehlt einiges irgendwie in die Weltklasse hinein. Und wenn ich da andere Stürmer in Europa sehe, die auf einem ähnlichen Niveau kicken, dann muss ich sagen, finde ich ihn ein Stück weit overrated. Aber gut.
Weißt du, wo der aktuell spielt?
Erzähl.
AC Mailand, habe ich zum
Ja.
Beispiel auch nicht mitbekommen. Der wechselt ja immer zwischen Spanien und Italien, kurz auch bei Chelsea mal
Chelsea,
gewesen, aber der
ja.
war jetzt schon bei Turin, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, dann wieder Chelsea, Atletico Madrid, Juventus Turin, dann nochmal Atletico Madrid und jetzt AC Mailand. Das ist wirklich sehr wild.
Sehr wild. Sehr wild ist auch der zweite Begriff, den ich für dich mitgebracht habe. Und zwar lautet der Fanclubs.
Komplett underrated. Fanclubs sind wichtig und das sage ich vor allem aus dem Grund, witzig, dass du den Begriff mitbringst. Wir sind nämlich kurz davor, selber einen zu gründen.
Was?
Und deswegen, ja, wir haben Bock auf einen Fanclub. Ab 8 Leuten kannst du beim HSV einen Fanclub gründen und dann hast du halt Vorteile wie als allererster auf Tickets Zugriff und so und hast verschiedene Vorteile. Und irgendwie so selber so einen lustigen Fanclub zu haben und einen Banner zu haben, finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen sage ich komplett underrated.
Okay, jetzt will ich wissen, wie euer Fanclub heißen wird und wie euer Wimpel aussehen wird.
Ja, das wissen wir natürlich alles noch nicht. Wir aber am letzten Spieltag, also jetzt Sonntag, gestern haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich einen Fanclub und wir haben schon irgendwie 7, 8 Leute zusammen. Das heißt, das wäre gar kein Problem. Das kostet nicht sonderlich viel Geld. Und das wird natürlich das größte Ding sein, den passenden Namen zu finden. Aber wir haben da schon so ein paar Anhaltspunkte, in welche Richtung das gehen soll. Und dann wird natürlich auch ein cooles Logo gebastelt. Ich werde euch daran teilhaben lassen. Und du kannst natürlich auch Mitglied werden, wenn du willst.
Ja, das kann ich auch sein lassen. Aber ihr wisst schon, dass ihr dann auch so eine Gartenlaube braucht mit einem Plastiktisch und Bienenstich, ne?
Selbstverständlich. Vor allem Bienenstich. Aber sowas von.
Schön. Ich kommentiere Fanclubs nicht. Ich hau dir lieber dieses dritte Thema oder den dritten Begriff um die Ohren. Der Wechsel von Mats Hummels zum AS Rom.
Ist der so kontrovers diskutierbar, dass der overrated oder underrated ist? Ich würde sagen, der ist aus welcher Perspektive? Aus meiner wahrscheinlich, ne? Also
ja, ja.
Nicht jetzt irgendwie, ja, ja. Muss ich mich jetzt in Mats Hummels hineinversetzen? Wie
kannst du auch.
Kann ich auch. Dann würde ich sagen, underrated. Also viele denken jetzt so, ja, der macht jetzt nochmal ein Jahr Italien, ist eigentlich schon durch mit der Karriere, auch wenn er letztes Jahr noch Champions-League-Finale gespielt hat, aber muss das jetzt nochmal sein? Dann könnte er nicht auch einfach bei seinem BVB, wo er die meiste Zeit gespielt hat, seine Karriere beenden? Dieses Feeling, einfach nochmal Serie A, nochmal so eine, selbst wenn, vielleicht ist es ja auch gar keine Abschiedstournee, vielleicht macht er danach noch ein, zwei weitere Jahre. Aber dieses Feeling in diesen alten italienischen Stadien mit diesen Traditionsvereinen wie AS Rom, da nochmal durch die Gegend zu tingeln, dann hast du ein Auswärtsspiel am Como See gegen Cesc Fabregas. Also Serie A ist für mich einfach die Liga der Fußballromantik. Also wenn ich Fußballromantik außerhalb der Bundesliga mir vorstelle, dann denke ich immer sofort an Italien und diese alten traditionellen Vereine und habe da einfach ein großes Herz für. Und deswegen sage ich, der ist komplett underrated.
Okay. Beim Folgenden bin ich mir nicht ganz sicher, ob du es schon gesehen hast, aber der Begriff lautet Sondertrikot FC Bayern zum Oktoberfest.
Ich habe es noch nicht gesehen, ich google es aber direkt, FC Bayern, weil die finde ich manchmal ganz geil, manchmal finde ich die richtig furchtbar. Ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr ausfällt. Ach doch, da haben sie doch jetzt, haben die nicht am Wochenende schon damit gespielt?
Mhm.
Nee, haben sie nicht, ne?
Doch, ich glaube
ja,
schon.
Ja, ich bekomme hier für. Ist es das Weiß-Rote oder ist das einfach nur das Auswärts-Trikot?
Nee, dann war es
das Champions-League-Trikot, ja. Ne? Ah, da, hier ist es, das Wiesentrikot. Grün, so ein helleres Grün mit so Pflanzen drauf.
Ja, was ist das, so grün-grau oder so?
Ja.
Ja.
Ich sehe hier gerade 23, das ist alt.
Nee, du.
Wo hast du das denn hier? Wer hat dir das geleakt?
Naja, du kannst bei fcbayern.com im Store kaufen.
Naja, okay, das ist relativ einfach. Dann mache ich das doch. Und damit ich ja auch ein authentisches, also das Auswärtstrikot von Bayern ist auf jeden Fall komplett Müll. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, dieses Graue mit diesen blauen komischen Sachen drauf, finde ich ganz komisch. So, dann haben wir hier das rote Heimtrikot. Da ist das Auswärtstrikot. Das ist das Chap. Wie viele Trikots haben die denn, Junge? Hast du das auf der Website gesehen? Ich bin hier jetzt bei den Torwarttrikots, Herren, auswärts.
Ich schick's
dir.
Ah,
da ist es. Ich hab's. sieht fast ein bisschen aus wie so ein, wie ein altes Deutschland-Trikot. Wie dieses eine, wo was dort 2018, das Auswärtstrikot, dieses grau-grüne.
Mhm.
Daran erinnert mich das. Ja, gibt mir gar nichts. Finde ich sehr unspektakulär.
Ich finde halt, besonders die Stutzen, weiß ich nicht. Also es soll ja so ein bisschen an natürlich eine Tracht bzw. Lederhosen erinnern. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Ja, grundsätzlich so Thementrikots underrated finde ich geil, wenn es gut gemacht ist und die Vereine sich da was Schönes ausdenken, finde ich das nett. Wenn sie nicht nur Kohle damit machen wollen, wie dieses eine Stuttgart-Trikot, was weiß ich, Jubiläum, hey, gebt uns mal 200 Euro für ein Trikot, dann bitte direkt Instant Storno, aber grundsätzlich finde ich das ganz nett und charmant, wenn man so besondere Trikots hat, aber dieses besondere Trikot für die Wiesn 2024 hat mich nicht überzeugt. Overrated.
Gehe ich mit. Der letzte Begriff, den ich für dich habe, und der diese Folge dann auch beschließen soll, ist wiederum ein Name. Steffen Baumgart.
Ach, Junge, ey. So ärgern. ich finde ihn overrated. Gerade für seine Zeit bei Köln wurde der sehr viel gelobt, weil er da eben Köln wieder in Sphären gebracht hat, die man diesem Verein und dem Team zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht zugetraut hätte. Aber insgesamt ist mir das, ich muss es ein bisschen differenzieren in den Trainer Baumgart und dem Mensch Baumgart. Trainer bin ich nicht so überzeugt von, ja, eigentlich muss ich gar nicht differenzieren, weil Mensch auch nicht. Also ich mag einfach dieses Grummelige nicht. Der holt mich auf einer Sympathieebene nicht ab und fußballerisch, wenn ich dann höre, dass der irgendwie kein Englisch spricht und man immer einen Dolmetscher für Spieler dabei haben muss und am besten Spieler verpflichtet, die Deutsch sprechen, dann limitiert mich das schon zu sehr. Und auch das Spiel selber, es läuft dieses Jahr bisher ganz gut, aber ich finde es zu limitiert, immer dieses, wir schlagen eigentlich 400 Flanken alle 5 Spiele ungefähr und dann wird am Ende irgendjemand seinen Fuß oder seinen Kopf da reinhalten. Ich mag die Art Fußball nicht, die gespielt wird. Ich mag die Pressekonferenzen nicht, ich gucke mir wirklich jede an und ich denke jedes Mal einfach nur, sei doch einfach mal nett und lach doch mal, hat doch mal ein bisschen Spaß, sei doch mal nicht so streng. Nee, ich finde overrated.
Schön, ja, ich habe mir sowas schon gedacht, klasse, das mal hört zu mal. Ich tu mir, dir und uns allen gefallen und kommentiere das auch mal nicht. Ich würde das gerne so stehen lassen. Aber ich glaube, ein Kommentar, der aber jetzt nicht direkt darauf einzahlt, ob ich den over oder underrated finde, ein Kommentar kann ich mir nicht verkneifen, nämlich irgendwie haben wir es doch kommen sehen, dass das nicht so richtig passen kann mit euch und dem Baumgart.
Hast es auf jeden Fall kommen sehen, ja. Du meintest, also ich habe mich initial sehr gefreut.
Oder so war es, okay.
Du meintest, das passt überhaupt nicht. Also ja. Ich habe gedacht, geil, mit dem steigen wir jetzt auf. Der hat das schon bewiesen, der kann das. So ein bisschen dieser Hauruck-Fußball, den du in der zweiten Liga vielleicht brauchst. Ich hatte mich sehr gefreut und du meintest direkt menschlich, das passt überhaupt nicht. Fußballerisch weiß ich gar nicht, ob wir dazu gesprochen hatten, aber auf jeden Fall menschlich hast du gesagt, dass du findest, das passt überhaupt nicht zusammen.
Ja, ja. Naja, wie dem auch sei. Vielleicht steigt er mit euch am Ende auf und das entschädigt dann für einiges.
Ja, dann ist er mein Held.
Ja, genau. Dann liebst du ihn. Das war overrated, underrated. Das waren alle 5 Begriffe. Das war auch die Folge für heute. Ist ja denn, du hast noch irgendwas. Ansonsten würde ich sagen, das war wieder schön und wir jagen das Ding ins WWW und hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge.
Genau, so machen wir das. Ich jag das Ding jetzt hier gleich noch standesgemäß in den Cyberspace-Internet und dann könnt ihr uns, ihr hört uns natürlich jetzt schon, also ihr habt diesen Prozess natürlich nicht miterlebt, aber ihr werdet uns jetzt schon auf euren flauschigen Ohren hören, nachdem wir das alles hier abgeschlossen haben. Es war auch mir wieder eine Freude und ich wünsche noch ganz viel Spaß jetzt gleich beim Italian Dinner und wir sprechen uns spätestens nächste Woche.
So machen wir es mal lieber. Mach es gut.
Tschüssi.